Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Föloch Iserlohn.
Kulturzeit MK und heute spreche ich mit Professor Dr. Wolfgang Benz, lange Jahre Professor an der Technischen Universität in Berlin. Und eins seiner Spezialgebiete mit vielen, vielen Veröffentlichungen herausgeben von Zeitschriften, von Reihen und aber auch, und das halte ich für besonders erwähnenswert, vielen Vorträgen, vielen Aufklärungsveranstaltungen, ist heute in Iserlohn. Und er hat gestern mit einer Ausstellung eröffnet und gesprochen vom Märkischen Gymnasium. Da ging es um Auschwitz. Und ich frage Professor Benz, ist das noch notwendig, 70 Jahre nach Ende der Herrschaft der Nationalsozialisten solche Veranstaltungen zu machen?
Ja, natürlich ist das notwendig, denn es wachsen ja immer neue Leute nach. Und man kann ja nicht sagen, jetzt sind zwei Generationen dran gewesen, jetzt ist das beendet. Die Traumatisierung der Opfer hört ja auch nicht auf und es ist Teil unseres Erbes, deshalb müssen es Schüler immer wieder neu sich dieses Thema erarbeiten. Und so wie ich das gestern erlebt habe mit den jungen Menschen aus dem Märkischen Gymnasium, geht das ganz hervorragend und ich bin da auch ganz zuversichtlich, dass da nicht ein Schlussstrich irgendwann gezogen wird, dass dann alles vorbei und vergessen und dann vielleicht nicht mehr so schlimm war.
In menschlichen Gesellschaften gibt es die Tendenz, immer wieder Gruppen, kleine Gruppen auszuschließen und auch diesen Gruppen die Ursache für allerlei Unglück und für Fehler zuzuschreiben. Und auch heute gibt es neue Tendenzen, Gruppen zu suchen, denen man etwas zuschreibt, von dem man sich selbst sozusagen befreit.
Ich weiß nicht, ob diese Tendenzen neu sind, sondern es scheint konstitutionell für den Menschen zu sein, dass er sich in eine Mehrheit der Guten begibt, sich in einer Mehrheit der Guten wähnt, die sich dadurch selbst bestätigt, dass sie andere ausgrenzt, mit schlechten Eigenschaften ausstattet und dabei ihr eigenes Selbstbewusstsein pflegt. Der klassische Fall sind die Juden, die erst diskriminiert, dann ausgegrenzt, dann verfolgt, dann ermordet wurden. Und die Minderheit ist mehr oder minder ganz beliebig austauschbar. Für die Mehrheit ist es wichtig, Feinde zu haben. Für die Mehrheit ist es wichtig, eine Gruppe zu haben, der man sich überlegen fühlt, auf die man dann alles Böse, alles Ungemach, alles Fehllaufende delegieren kann. Wir haben im Augenblick das scheußliche Beispiel in Sachsen, wo Unverbesserliche jetzt krakehlen, die Flüchtlinge seien ja schuld, dass man gegen sie empört gewesen sei, dass man gegen sie demonstrieren müsse. Das ist das klassische Beispiel.
Wenn wir in unsere Kultur schauen, dann stellen wir fest, dass immer auch Religionen Menschen ausgrenzen oder, wenn wir jetzt an die christliche Tradition denken, dass die Botschaft des Predigers, Jesus von Nazareth, Christus genannt, sich sozusagen in eine neue Ebene bewegt und die nicht mitgehen, die ungläubig bleiben, ausschließt. Kurze Frage: Ist Religion oft eine der Ursachen von Ausgrenzung?
Ja, natürlich. Religion ist eine ganz, ganz, ganz beliebte Methode der Ausgrenzung. Das habe ich als ganz kleiner Junge erlebt. In meiner Sozialisation, schon im Kindergarten, da war ganz klar, ich kam aus einer katholischen Familie, die Evangelischen kommen in die Hölle. Und die Evangelischen wussten ganz genau dasselbe, dass die Katholiken die Beute der Verdammnis sein müssen. Und wenn man jetzt noch bedenkt, wie nahe evangelisch-katholisch in einem gemeinsam immer wieder gegen andere beschworenen Christentum sind, dann wird einem auch deutlich das Ausgrenzungspotenzial, das darin bestand. Antisemitismus hat mit religiöser Zurückweisung im Antijudaismus begonnen. Und derselbe Mechanismus wird heute gegenüber Muslimen angewendet, weil sie Muslime sind. Das heißt, ihnen werden aufgrund ihrer Religion, die man gar nicht kennen muss, da genügt es völlig, dass man irgendetwas im Hörensagen geraunt bekommen hat, was da alles Böses im Koran angeblich drin stehen soll. Und so hat man die Religion als das hochwillkommene Argument, um Feinde als bösartig und gefährlich auszugrenzen.
Klaus Vondung, Professor für deutsche Literaturwissenschaft in Siegen, hat ein kleines Buch vorgelegt, in dem er auf den religiösen Charakter des Nationalsozialismus hingewiesen hat. Er weist das an der Sprache, an der Botschaft, an den Ritualen nach. Und er kommt, wie gesagt, von den Literaturwissenschaften. Sehen Sie diesen religiösen Charakter des Nationalsozialismus, des deutschen Nationalsozialismus ebenso?
Ich würde das nicht überbetonen, da es sich im Rituellen abspielt. Aber das Wesentliche ist es, der Nationalsozialismus hat sich an Emotionen gewendet. Man sollte an Adolf Hitler glauben, nicht ihn verstehen, das wäre verhängnisvoll gewesen. Der rationale Zugang zur Bewegung, dann hätte man nämlich die NSDAP als eine schlimme Sekte, als eine schlimme politische Sekte entlarvt. Aber wenn er sich als Heiland darstellt, als der Führer zum Licht in eine bessere Welt, in der die Deutschen die Fürsten sind, dann hat es einen religiösen Zug, dann funktioniert das über das Gefühl, über den Glauben und nicht über den Verstand.
Heute im Gespräch mit Professor Dr. Wolfgang Benz und es geht um das Thema Antisemitismus, es geht um Nationalsozialismus, denn er ist Leiter des Antisemitismus-Forschungszentrums gewesen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man als Historiker zu einer solchen Spezialisierung? Professor Benz ist 1941 geboren, hat Ende der 60er Jahre promoviert mit einer Arbeit zur süddeutschen Geschichte aus der Weimarer Zeit und hat dann immer stärker dieses Profil entwickelt. Und ich selbst kenne ihn auch von Vorträgen aus früheren Jahren.
Das war eigentlich alles Zufall. Ich bin von erlerntem Beruf, wie Sie schon sagen, ein Feld-, Wald- und Wiesen-Historiker, also politische Geschichte, ursprünglicher Schwerpunkt Zweiter Weltkrieg. Dann bin ich als langjähriger Mitarbeiter des Instituts für Zeitgeschichte sozusagen per Order des Direktors zum Nachkriegsforscher ernannt worden, also deutsche Geschichte nach 1945, Deutschland unter alliierter Besatzung. Das war lange Zeit mein Arbeitsschwerpunkt. Ich war einer der Ersten, der über die Gründung der Bundesrepublik gearbeitet hat. Und das alles immer als Mitglied des Instituts für Zeitgeschichte. Und dann übernahm ich einen Forschungsauftrag über die Zahl der Opfer des Holocaust. Das war eine uralte Bringschuld des Instituts, die man 1949 oder 50 bei Gründung auf sich genommen hatte und verkündet hat, wir werden die Zahl der 6 Millionen exakt feststellen. Und da dieses aufgrund methodischer und Quellenschwierigkeiten ja nicht so einfach geht, haben die rechtsextremen Neonazis 3 oder 4 Jahrzehnte lang triumphiert und sagt, naja, So viele können es ja nicht gewesen sein. Wenn das Institut da erstmal vollmundig behauptet, wir werden die Sache bald klären, da kommt aber nie etwas. Ich war ein bisschen arriviert inzwischen, fragte mich dann so Mitte der 80er Jahre der damalige Chef, dem ich sehr nahe stand, Martin Broschat, ob ich nicht diese Aufgabe noch auf mich nehmen wollte, und ich habe das auf mich genommen und habe parallel ein zweites Forschungsprojekt übernommen, nämlich eine Geschichte der Juden unter nationalsozialistischer Herrschaft aus jüdischer Perspektive. Und das war mein Einstieg in die Geschichte des Dritten Reiches, spät, aber doch mit vielen Umwegen. Und das hat mich dann, als ich noch ein paar Jahre älter war, dazu prädestiniert, mich zu bewerben auf den gerade frei werdenden Lehrstuhl für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität in Berlin. Also alles zufällige Karriereentwicklungen, was manche Leute enttäuscht, die mich dann mit geheimnisvoller Miene fragen: Herr Benz, darf ich Ihnen einmal eine persönliche Frage stellen? Ja, pflege ich dann zu sagen, ja, ich kann sie Ihnen auch gleich beantworten. Sie müssen die gar nicht erst stellen. Mein Vater war nicht in der SS, mein Vater war nicht mal in der NSDAP. Ich habe keine biografische Bringschuld. Jüdische Verwandte gibt es auch nicht. Es ist der reine Zufall, dass ich vom Historiker der Weimarer Republik der Nachkriegszeit des Dritten Reiches dann für 20 Jahre zum Spezialisten für Antisemitismus und allgemeine Vorurteilsforschung geworden bin.
Menschen, die heute im Ruhestand sind, die in den 50er und 60er Jahren deutsche Gymnasien besucht haben, berichten davon, dass sie zum Teil nichts oder sehr, sehr wenig über die jüngste Geschichte erfahren haben. Wie erklären Sie sich das?
Das ist ja sehr einfach zu erklären. Die Lehrer, auch meine Lehrer, waren in fortgeschrittenen Jahren. Sie hatten den Nationalsozialismus als Teil ihrer individuellen Lebensgeschichte erlebt und erfahren. Für die hat sich vieles auf den Kopf gestellt. Es ist nachvollziehbar, dass die lieber schwiegen, als jetzt das Thema, in das sie zu einem großen Teil natürlich auch verstrickt waren, dass sie das angepackt haben. Es musste also eine neue Generation von unbefangenen Lehrern kommen, die nicht persönliche Hemmnisse hatten. Mir ging das persönlich so: Ich habe im Frühjahr 1960 Abitur gemacht. Weihnachten 1959 gab es den bisher größten, ärgsten antisemitischen Vorfall in der Bundesrepublik. Das waren, als die Synagoge in Köln, eine der wenigen Synagogen, die es damals gab, mit Hakenkreuzen und Aussprüchen beschmiert wurde. Das war Weihnachten 1959, und das hat sich ausgebreitet in einer Welle innerhalb von 14 Tagen Land auf, Land ab, über die deutschen Grenzen hinaus bis ins Elsass war das gegangen. Tiefes Erschrecken, weltweit sind die Nazis wieder da. Das Kultusministerium Baden-Württemberg hat mit einem Erlass reagiert: Jeder Schüler, der wird im Abitur obligat in Geschichte geprüft, und zwar mit besonderem Schwerpunkt Nationalsozialismus. Dieser Erlass erschien im Januar 1960. Die Prüfung, das Abitur, das mündliche, war im März 1960. Nicht viel Zeit, um jetzt noch im Schnellgalopp, denn wir waren bis ungefähr bis zu Bismarcks Sozialgesetzgebung im Geschichtsunterricht gekommen, jetzt schnell noch ein paar in so vielleicht 10 oder 12 Stunden, andere Fächer fielen aus, damit man da pausenlos Geschichte gelehrt bekam, da jetzt noch ein bisschen oberflächliches Wissen angetüncht zu bekommen.
Heute im Gespräch Professor Dr. Wolfgang Benz, und er ist in Iserlohn aus Anlass der Eröffnung einer Ausstellung, die Schüler des Märkischen Gymnasiums im Rathaus zeigen, nachdem sie vorher im Rahmen der MGI-Werkstatt am Hemberg in ihrer Schule gezeigt haben. Und dort sind in den letzten 25 Jahren auch viele Opfer der deutschen, der nationalsozialistischen Politik zu Gast gewesen. Und da habe ich selbst oft erfahren, dass sie mir erklärten, dass sie ihren eigenen Kindern, ihrer eigenen Familie oft über ihr Schicksal nichts erzählt hatten. Also nicht nur die Täter haben geschwiegen, auch die Opfer haben häufig so lange gebraucht, bis ihre Kinder erwachsen waren, um darüber zu sprechen. Wie erklären Sie sich das?
Das halte ich für sehr leicht erklärbar. Ich möchte meinen Kindern ja auch das Bild eines starken, selbstbewussten, geachteten Vaters hinterlassen und nicht das Bild einer geschundenen Kreatur, das im Konzentrationslager seines Willens, seiner Würde beraubt, geprügelt wird, knapp mit dem Leben davon kommt. Dieses, ich denke, das ist das stärkste Trauma, was man bekommen kann, dass man vor der Familie als elende, armselige, als schwache Kreatur erscheint, und dass das viele, die meisten ganz lange Zeit daran gehindert hat, über ihre Erlebnisse zu sprechen. Es sind dann die ersten Aufzeichnungen erschienen. Ein guter Freund von mir, der heute 96 Jahre alt ist, der Auschwitz überlebt hat, hat in den 70er Jahren, als er schwer erkrankt war und glaubte, sterben zu müssen, seine Geschichte aufgeschrieben, damit seine Tochter diese Geschichte nach dem Tod lesen kann.
Heute in Iserlohn Professor Dr. Wolfgang Benz. Aus Anlass der Eröffnung einer Ausstellung zum Nationalsozialismus, genauer über Auschwitz und die Leiden in Auschwitz. Ein Projektkurs hat diese Ausstellung zusammengestellt. Und jetzt kommt Professor Benz, sieht diese Schüler mit 17, 18 Jahren mit diesem Thema. Was sind das für Gedanken, die Ihnen durch den Kopf gehen?
Zuerst hat man natürlich immer eine gewisse Bangigkeit, ob da vielleicht eine Betroffenheitsszene aufgebaut wird, ob also alle möglichen sachlichen Fehler, aber große Empathie und große Gefühlsduselei über das Leid der Opfer abgehalten wird. Ich war dann sehr angenehm überrascht. Informationen stimmen alle. Das ist hervorragend recherchiert. Das ist ausführlich genug und knapp zugleich. Also ganz hervorragende Arbeit wurde da von den jungen Leuten unter zurückhaltender Führung von Matthias Windisch abgeliefert.
Herzlichen Dank, Professor Benz, und für Ihre zukünftige Arbeit. Alles Gute.
Danke vielmals.